dann, herzlich willkommen zum Datengarten Nummer 65. Mir wurde heute versprochen, dass es gruselig wird. Also ich hoffe, ihr wart alle nochmal auf der Toilette und habt alle eure Kuscheltiere dabei. Denn unser Thema heute ist Foreign Function Interfaces. Und dazu wird uns Jacek heute etwas erzählen. Kurz noch eine kurze organisatorische Bitte. Und zwar, wie ihr sie gesehen habt, zeichnen wir heute auf und streamen das Ganze ins Netz. Daher möchte ich euch bitten, wenn ihr im Anschluss Fragen habt, euch einfach zu melden. Ich komme dann mit diesem Mikrofon zu euch rum und dann haben wir auf jeden Fall auch eure Frage direkt im Stream drin und aufgezeichnet. Naja, das war's auch schon von mir. Von daher würde ich jetzt euch einfach viel Spaß wünschen. Viel Spaß beim Datengarten Nummer 65 mit Jacek über Foreign Function Interfaces.
Ja, hi. Foreign Function Interfaces oder wie rufe ich eine Sprache, Programmiersprache, aus einer anderen Programmiersprache auf und was kann dabei schiefgehen? Erstmal so ein bisschen Begriffserklärung, weil ich nicht weiß, wie gut ihr alle dabei seid. Fangen wir mal an mit Funktion. Was ist eine Funktion? Ich gehe davon aus, dass ihr so grundsätzlich wisst, was Programmieren ist und wie man das tut. Ja, keiner gegen Stimmen. Eine Funktion ist im Allgemeinen etwa sowas, was hier gezeigt ist. Ich habe jetzt hier mal C gewählt, weil das hinreichend nah an JavaScript dran ist, dass die meisten wissen sollten, was passiert. Das hat irgendwie einen Namen anhand derer man das aufrufen kann. In diesem Fall ist dieser Name Blep. Es hat einen Rückgabetypen, dessen Datenformat es dem Aufrufenden einen Wert zurückgeben kann. Und es hat null bis mehrere Argumente. In diesem Fall gibt es ein Argument. Dieses Beispiel ist jetzt eine Funktion, die einen String nimmt und damit etwas macht und dann einen anderen String zurückgibt. In den meisten kompilierten Sprachen, die man üblicherweise verwendet, zumindest unter Linux, ich habe das jetzt weitgehend auf Linux belassen, weil ich denke, die meisten hier werden eher Linux als Windows benutzen, folgen Funktionen einer sogenannten Calling Convention, und zwar der C-Deckel Calling Convention. Calling Convention bedeutet, das ist ein Standard, wie diese Funktion aufgerufen wird, auf Maschinenebene. C-Deckel konkret besagt, man kann der Funktion eine beliebige Anzahl Parameter übergeben. Davon werden die ersten 6 in Registern des Prozessors übergeben. Ich habe das jetzt hier als Beispiel für die AMD64-Architektur, die ihr vermutlich fast alle in euren Computern habt, gemacht. Und die restlichen Register werden auf dem Stack übergeben. Kommen wir später noch zu. Es kann maximal einen Rückgabewert geben und dieser Rückgabewert wird in einem der Register übergeben, dem RAX. Einige der Register, die diese Funktion benutzt, weil die CPU ja nur einen Satz Register hat, müssen, bevor die Funktion zurück an den Aufrufenden der Funktion geht oder den Kontrollfluss zurück an den Aufrufenden der Funktion gibt, von der Funktion selber wieder in den ursprünglichen Zustand gesetzt werden, in dem diese Funktion ihn vorgefunden hat. Der Stack, den ich angesprochen habe, wird außer für überzählige Funktionsparameter auch noch für Werte verwendet. So Sachen wie die lokalen Variablen, die alten Registerwerte, die Rücksprungadresse, also der Ort, wo die Funktion nach ihrer Beendigung wieder zurückspringen soll. Als unterstes die Funktionsparameter. Auf x86 wächst dieser Stack von älteren Werten nach neueren Werten, von höheren Speicheradressen zu niedrigeren Speicheradressen. Das ist ein bisschen nicht intuitiv und hat historische Gründe. Der Stack wird aus programmiertechnischer Sicht in sogenannten Frames organisiert. Ein Frame ist der Satz an Werten, der für einen Funktionsaufruf relevant ist. Wenn ich jetzt eine weitere Funktion aufrufe in meiner Funktion, dann erstelle ich auf dem aktuellen Stack ein neues Frame. Und wenn ich meine Funktion beende und zurückgebe, die Kontrolle zurückgebe an den, der mich aufgerufen hat, dann wird das aktuelle Frame, also benutze ich die Werte aus dem aktuellen Frame, stelle damit den Ursprungszustand aller Dinge wieder her und im Endeffekt wird das aktuelle Frame gelöscht. Wenn man jetzt andere Sprachen hat, speziell interpretierte Sprachen, wie PHP, Perl, Python, Lua, was auch immer, verwenden die meistens eine Abstraktion von sowas wie einem Stack und eine Abstraktion von sowas, wie ich euch eben gezeigt habe. Im Falle von Python habe ich das mal hier an die Wand geworfen. Man sieht, dass das schon relativ kompliziert ist. Das ist jetzt das Python-Objekt, was eine Funktion beschreibt. Das ist nicht alles, was ein Stack-Frame beschreibt. Das Stack-Frame ist nochmal was Separates davon. Aber hier sind auch schon einige dieser Dinge, die in C halt über solche Stack-Variablen oder über solche Parameter übergeben werden, speziell in dem Closure beinhaltet. Ja, interpretierte Sprachen haben da meistens irgendwas selbst gebastelt. Es gibt keinen sprachübergreifenden Standard dafür. Das heißt, wenn man sich dafür wirklich interessiert, muss man sich halt im Zweifelsfall in den Source-Code der Sprache oder die Dokumentation, wenn es denn welche gibt, einlesen und sich das da näher anschauen, wie das funktioniert. Ja, okay, jetzt angenommen, ich habe sowas wie eine Funktion und ich habe das in meinem C-Programm hingeschrieben. Dann, wie funktioniert das mit diesem Aufrufen? Ich meine, im Endeffekt, was der Compiler ja macht, ist, er übersetzt diese Funktion, also zum Beispiel hier auf der linken Seite eine Funktion mit dem Namen foo, in zunächst Assembly, was halt diese maschinennahe Zwischensprache ist. Das findet ihr hier in dieser rechten Spalte. Und dieses Assembly wird dann weiter übersetzt in Opcodes, was halt die tatsächlichen binären Maschineninstruktionen sind, die die CPU im Endeffekt ausführt. Das Problem ist natürlich, irgendwie müssen dann all diese Programmkomponenten, all diese Funktionen miteinander verknüpft werden, weil ich ja wenn ich gerade am Kompilieren bin, von der Funktion rechts, bar, die foo aufruft, weiß ich ja nicht notwendigerweise schon, wo ich am Ende in diesem Programm, im Adressbereich von meinem Programm, an welche Stelle ich foo lege. Das heißt, was dort im Allgemeinen verwendet wird, ist ein Programm namens der Linker. Der Linker ist eigentlich ein relativ einfaches Stück Software. Der Compiler ersetzt halt überall dort, wo er so ein Symbol, nennt man das, findet. Also das kann ein Funktionsname sein, aber es können zum Beispiel auch globale Variablen sein. Überall, wo der Compiler etwas findet, wo er noch nicht weiß, wo es im fertigen Programm hinkommt, setzt er eine Art Platzhalter ein. Und diese Platzhalter werden wiederum vom Linker durch die tatsächlichen Werte der Komponenten ersetzt. Also in diesem Beispiel hier ist der Platzhalter schon ausgetauscht worden, weil das innerhalb einer Datei stattfand. Und da findet man auf der rechten Seite die Instruktion callq, die auf AMD64 ein Funktionsaufruf oder der letzte Schritt von einem Funktionsaufruf ist. Davor werden die Argumente für die Funktion auf den Stack gelegt. In dem Fall hat die Funktion keine Argumente. Davor werden noch, also befindet sich in dem Fall noch so ein bisschen Hausmeisterei-Code, der sich um die Funktion selber kümmert, um die Funktion bar. Und dann passiert das callq auf die Adresse 6A0. Die in diesem Fall, also die hier durch meinen Disassembler auf das Symbol foo aufgelöst wurde. Und 6A0 ist wiederum die Adresse, die ihr hier links seht, von meiner Funktion foo, die mein Linker dort platziert hat an dieser Adresse. Ja, und die Funktion foo tut dann irgendwas und hat am Ende dann diese RedQ-Instruktion. Und wenn dieses RedQ erreicht wird, wird von dem Stack die Rücksprungadresse geholt, die bei dem callq auf dem Stack abgelegt wurde, und die CPU springt zurück dorthin, wo ich ursprünglich die Funktion aufgerufen hatte. Das heißt, der Programmfluss geht hier, ich habe leider keinen Laserpointer, im Endeffekt von oben bis zu dem callq, dann springt es hier nach links zu dem foo, dann geht es dahin durch mit noch einem weiteren callq, was wir nicht beachten brauchen, und springt dann zurück hinter das callq zu dem Knob und geht dann mit dem Pop weiter. So, das ist jetzt eine ganz nette Sache. Das Ding ist halt, häufig hat man auch den Fall, boah geil, ich glaube, den brauche ich jetzt nicht mehr, aber vielen Dank. Hat man häufig den Fall, dass man vielleicht, also wenn man sich das so anschaut, dann muss man ja, wenn man ein Programm kompiliert und es linkt, damit man es ausführen kann, muss man ja zur Linkzeit alle Teile, die möglicherweise von diesem Programm benutzt werden, gemeinhin genannt Bibliotheken, bereits haben und miteinander verknüpfen. Und die müssen auch alle in diesem Programm enthalten sein. Das heißt, wenn ich mir ein Programm vorstelle, wie zum Beispiel Firefox, was halt komplex ist, sehr komplex ist und eine unglaubliche Vielfalt von verschiedenen Bibliotheken und Programmteilen braucht, habe ich, wenn ich das so mache, auf diese einfache Art und Weise, so ein bisschen das Problem, dass ich im Endeffekt in Firefox all diese Programmteile habe. Und wenn ich jetzt ein zweites Programm habe, was einige davon auch benutzt, habe ich die halt nochmal in diesem zweiten Programm und habe somit auf meinem System, wenn ich 100 Programme habe, im Allgemeinen 100 Kopien von häufig genutzten Teilen. Zum Beispiel das Üblichste ist die C-Standard-Bibliothek, die einem so Funktionen zur Verfügung stellt, wie kopiere mir diese Zeichenkette oder reserviere mir ein Stück Speicher oder schreibe dieses Zeichen in diesen Speicherbereich. Und diese C-Standard-Bibliothek müsste ich, wenn ich alles statisch linken würde, also alles zur Compile-Zeit bereits komplett verknüpfen würde und alle Adressen auflösen würde, müsste ich diese Standardbibliothek in jedes meiner Programme kopieren. Und auch wenn die Standardbibliothek selber nicht sehr groß ist, ist nicht sehr groß mal, keine Ahnung, 10.000 halt schon ein bisschen. Das ist nicht praktikabel. Das heißt, was man in der Praxis auf modernen Betriebssystemen macht, nennt sich dynamisches Linken. Dynamisches Linken funktioniert so, dass ich, weil ich die zur Compile-Zeit die letztendlichen Speicheradressen von meinen Komponenten noch nicht wissen kann, weil ich nicht weiß, wie konkret das System von dem Benutzer meines Programms aussieht, lasse ich bei der Kompilierung und beim Linken, was auf den Compile-Vorgang anschließt, die Symbole, die ich noch nicht kenne, einfach so im Quelltext drin, beziehungsweise nicht im Quelltext drin, sondern so in dem Maschinencode drin und lege eine Tabelle von all diesen Symbolen an und schreibe dort rein, an welcher Stelle welches Symbol eingesetzt werden muss. Und was nun passiert ist, wenn man auf einem zum Beispiel Linux das entsprechende Programm ausführt, wird der dynamische Linker angeworfen. Der dynamische, ich weiß nicht, also wenn die von euch, die zum Beispiel Bash oder Python programmieren, man tut ja unter Linux an den Anfang von so einem Skript immer so eine Zeile, die Shebang-Line, wo man so ein Raute-Ausrufezeichen und dann den Interpreter hat. Also das Programm, mit dem das Skript ausgeführt wird. Zum Beispiel, wenn ich ein Bash-Skript schreibe, dann habe ich als erste Zeile Raute-Ausrufezeichen /bin/bash, wobei das der Pfad von Bash ist. Und das sagt meinem Linux-Kernel, lieber Linux-Kernel, wenn du dieses Skript ausführen möchtest, bitte rufe dieses Programm auf und füttere es mit diesem Skript, was nun folgt. Dieser dynamische Linker ist de facto der Interpreter für alle kompilierten Linux-Programme. Mit Ausnahme von so Sonderfällen wie Wine. Das heißt, wenn ich in Linux zum Beispiel ls tippe, wird nicht etwa einfach, also geht der Linux-Kernel zwar prinzipiell hin und lädt das ls, die ls-Datei von meiner Festplatte in meinen Arbeitsspeicher und springt dort rein. Aber was in Wirklichkeit passiert, ist, dass der Linux-Kernel zunächst den dynamischen Linker lädt und der dynamische Linker dann diese ls-Datei nimmt und die verschiedenen Programmkomponenten von ls und all den Bibliotheken, die ls benutzt, zusammensetzt, miteinander verknüpft im Arbeitsspeicher und dann dort hineinspringt. Und dann erst wird es ausgeführt. Diese Programmkomponenten, die man so verknüpfen kann, nennt man Shared Objects. Shared, weil sie zwischen mehreren Programmen geteilt werden können. Und im Allgemeinen hat man davon auf so einem System schon einige tausend. Also zum Beispiel die C-Library ist eine sehr bekannte, aber es gibt halt auch Shared Objects für Dinge wie einen kompletten Web-Browser-Engine, WebKit. Oder es gibt Shared Objects für so Dinge wie eine Terminal-Komponente, was dann von vielen, vielen Terminals verwendet wird. Ja, daran kann man ja schon sehen, wenn ich so einen dynamischen Linker habe, der eigentlich erst, wenn mein Programm aufgerufen wird, die eigentliche Verknüpfung von all diesen Funktionen und Programmteilen vornimmt, dann und die Programme in dem Moment schon alle kompiliert sind, schon alle zu Maschinencode runtergeschrieben wurden, dann müsste es ja eigentlich möglich sein, dass verschiedene Programmteile in verschiedenen Sprachen geschrieben sind. Weil eigentlich ist ja an dieser Stelle schon gar nichts mehr von der Programmiersprache zu sehen. Es ist ja nur noch Maschinencode. Ja, das ist auch in etwa so. Die wichtige Sache daran ist halt, die Calling Convention muss natürlich kompatibel sein. Das ist auf Linux jetzt im Allgemeinen kein Problem, aber es gibt halt Fälle, wo es mit der Calling Convention Probleme geben kann. Zum Beispiel verwendet Fortran klassischerweise eine etwas andere Calling Convention und man muss in dem Fall, wenn man ein Stück Fortran-Code aus einem Stück C-Code aufrufen möchte, dem Fortran-Compiler sagen, dass er doch bitte C-Code kompatibel sein oder C-Code kompatible Aufrufe erwarten soll, weil ansonsten die Welt anfängt zu brennen oder so. Die Frage war, kann man umgekehrt auch aus C Fortran-Code aufrufen? aus C Fortran Calling Convention aufrufen, weiß ich tatsächlich nicht. Also das, was in der Praxis halt meistens gemacht wird, ist, dass man dem Fortran-Code sagt, dass er bitte C Calling Convention behalten möchte, vor allem, weil der übliche Use Case für die konkrete Kombination auch tatsächlich ist, dass man irgendwelchen 30 Jahre alten Mathe-Code in Fortran hat, den man unbedingt in C benutzen möchte, weil es die schönere Sprache ist, aber diesen ganzen Code nicht unbedingt nachprogrammieren möchte. Der Fall, dass irgendjemand C-Code aus Fortran aufrufen möchte, ich weiß nicht, ist mir noch nicht untergekommen. Aber es gibt bestimmt irgendjemanden, der das schon mal gemacht hat. Der kleinste gemeinsame Nenner, was diese Calling-Conventions und diese Funktionsaufrufe angeht, ist halt meistens C. Ganz einfach deswegen, weil C eine ziemlich dumme, einfache Sprache ist, die nicht besonders viel kann. Und weil C eigentlich überall verfügbar ist. Also Java is everywhere, but C is everywhere oder so. Man findet halt für jede Architektur auf diesem Planeten, die irgendjemand einsetzt, einen C-Compiler. Mit Ausnahme vielleicht, naja, wobei, es gibt einen C-Compiler für einen Chip namens RTTiny12. Dieser Chip hat keinen Arbeitsspeicher, er hat nur 32 Register. Man kann C-Code dafür kompilieren. Wenn ich in einer Sprache jetzt irgendwelche sprachspezifischen Datentypen habe, das ist bei kompilierten Sprachen nicht so super häufig, aber das tritt halt auch da schon mal auf. Dann brauche ich im Allgemeinen eine kleine Menge an, hier ist mir ein Anführungszeichen verloren gegangen, Glue Logic. Das heißt an Code, der die Datentypen einer Sprache nimmt, damit irgendwelche absonderlichen Dinge tut und dann Datentypen einer anderen Sprache ausspuckt. Der häufigste Punkt, wo man auf sowas stößt, sind tatsächlich Zeichenketten. So, Zahlen bekommen die meisten Sprachen einigermaßen hin, weil Zahlen meistens so direkt auf die CPU-Architektur abgebildet werden. Aber Zeichenketten sind sowas, da scheiden sich wirklich die Implementierungen. In C ist eine Zeichenkette ein Speicherbereich, wo Zeichen drinstehen und irgendwann ein 0-Byte, was das Ende der Zeichenkette markiert. In Mono ist eine Zeichenkette ein Speicherbereich, an dem am Anfang ein Längenfeld steht, was sagt, wie viel der folgenden Bytes die eigentliche Zeichenkette sind, und dann gibt es noch abstrusere Implementierungen, wo Zeichenketten irgendwie als verkettete Listen gespeichert werden, also als ganze Ansammlung von Speicherobjekten, wo eins auf das nächste und das nächste zeigt. Im Allgemeinen kann man bei sowas sagen, wenn ich zwei Sprachen mit unterschiedlichen Datenmodellen habe, ist es einfacher, die weniger komplexe Sprache aus der komplexeren aufzurufen. Ganz einfach deswegen, weil ich in der komplexeren Sprache im Allgemeinen all die Konstrukte zur Verfügung habe, die die weniger komplexe Sprache benutzt, aber nicht umgekehrt. Klassisches Beispiel davon ist C++ zu C. Die Richtung C++ zu C ist kein Problem. Ich kann in C++-Code direkt C einbetten. Wenn ich allerdings aus C C++ aufrufen möchte, dann ist das zwar technisch möglich, aber da muss ich schon, Name-Mangling sage ich nur, da muss ich schon ein bisschen kreativ sein, damit ich das tun kann. Und im Allgemeinen geht man halt hin und schreibt sich dann in den C++-Code Programmteile, bei denen man dem C++-Compiler anweist, bitte kompiliere diesen Programmteil wie C-Code, und diesen Programmteil selber kann ich dann wiederum aus C direkt aufrufen, weil der pures C ist. Aber aus diesem Programmteil wird dann C++ nach C++-Manier aufgerufen, und da es ein C++-Compiler ist, weiß der auch, wie das geht. Also jetzt kann ich aus einer Sprache andere Sprachen oder Teile, Programmteile, die in einer anderen Sprache geschrieben sind, aufrufen. Ja, was mache ich jetzt damit? Ein relativ häufiges Szenario bei sowas sind Plugin-Schnittstellen. Wenn ich halt ein Programm habe und ich möchte, dass mein Nutzer das erweitern kann. Jetzt ist aber das Ding, wenn ich mein Programm erweitern lassen möchte, ohne dass dieser Nutzer das Programm jedes Mal neu kompilieren und linken muss, dann muss ich ja irgendwie, nachdem das Programm gestartet wurde, nachdem der dynamische Linker bereits alle Speicheradressen miteinander verknüpft hat, dem Nutzer noch irgendwie eine weitere dynamische Bibliothek, diesen Programmteil, dieses Plugin, nachladen und den dynamischen Linker anweisen, nochmal alle Speicheradressen, die dort nun neu dazugekommen sind, zu verknüpfen, damit ich das dann aus meinem Programm benutzen kann. Ja, das geht, das kann man machen, das ist auch relativ Standard Practice. Unter POSIX-Systemen findet man da einen Header namens dlfcn.h in C. Damit kann man nach Programmstart den dynamischen Linker, der weiterhin im Speicher liegt, anweisen, dass er bitte noch einmal eine dynamische Bibliothek laden möchte und bitte noch einmal die Symbole in dieser dynamischen Bibliothek mit dem Rest von meinem Programm verknüpfen möchte. Nachdem er das gemacht hat, kann ich dann wiederum über dlfcn.h den dynamischen Linker fragen, okay, ich wüsste jetzt gerne, wo das Symbol mit diesem Namen liegt. Und dann sagt er mir eine Speicheradresse und dann kann ich auf diese Speicheradresse springen. Ja, das ist im Endeffekt, wenn man es vergleicht mit dem Linken zu Compile-Zeit oder auch mit dem dynamischen Linken zum Programmstart, verhältnismäßig umständlich, weil ich halt manuell schreiben muss, lieber dynamischer Linker, bitte lade mir diese Shared Library. Und dann lieber dynamischer Linker, bitte gebe mir dieses Symbol. Und dann muss ich dieses Symbol im Allgemeinen noch in einen entsprechenden Wert casten. Und dann muss ich da irgendwie hinspringen von Hand. Das ist halt umständlicher, als wenn ich in C einfach nur lab, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon schreibe. Ja, um euch mal ein Beispiel von diesem, also vom Aufruf, oder ja, doch, von dem davor, vom Aufrufen einer kompilierten Sprache aus einer anderen kompilierten Sprache mithilfe des dynamischen Linkers beim Programmstart zu zeigen, habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal C und Go. So, Demo-Time. Hoffentlich klappt das. So, das ist ein bisschen klein, das tut mir leid. Pass auf, das ist ein UXVT, das ist nicht so einfach, wie man das erhoffen würde. ja, ich habe es gleich fertig. Hey. Ha! Ja, größer. Ist jetzt doof, weil ich das nicht gleichzeitig sehe, egal. Ich probiere mal einfach mein Bestes. Also, wir wollen C aus Go aufrufen, das heißt, ich tippe jetzt from C to Go. Das, was da noch ist, müsst ihr euch erstmal, brauche ich nicht stören. Und ich übergebe diesen from C to Go jetzt irgendeinen String als Argument von meiner Funktion, die dort aufgerufen wird. Und grob. Und dann sagt er mir C starting something, something go, grob. See done und dann kommt this is go speaking from over and out. Und was jetzt passiert ist, ist, dass ich in Go diese Funktion habe, die Funktion blab, die ein C-String oder ein C-Char-Array als Argument nimmt und eine C-Zeichenkette zurückliefert und die überträgt hier in diesem Fall den C-Datentyp und einen Go-Datentyp, dann formatiert diese Funktion eine neue Zeichenkette, dieses something, something, go. Dann gibt diese Funktion auf der Kommandozeile etwas, ach nee, Quatsch, das da ist, was er auf der Kommandozeile ausgibt, und das da ist die Zeichenkette, die sie neu formatiert. Und dann gibt sie wiederum die neu formatierte Zeichenkette nach Konvertierung zurück in eine C-Zeichenkette zurück. Ja, und in C sieht das Ganze dann so aus. Ich habe hier meinen Hinweis, mit dem ich in C meinem Compiler sage, es gibt eine Funktion namens blab und die sieht so und so aus, aber ich sage dir noch nicht, wo die ist. Das sorgt dann im Endeffekt dazu, dass dieser Eintrag blab, dass dieses Symbol an meinen dynamischen Linker weitergereicht wird und nicht einfach ein Fehler ausgegeben wird. Dann habe ich hier meine Main-Funktion, die beim Aufruf des Programms ausgeführt wird. Dann habe ich hier nehme ich mein Argument, was ich auf der Kommandozeile übergeben habe, tue das in eine Variable, ich gebe was auf der Kommandozeile aus, ich rufe dann die Funktion blab aus Go auf, weise das Ergebnis einer Variable zu und dann gebe ich wiederum die Variable auf der Kommandozeile aus und beende das Programm. Ja. An sich ganz einfach. Also ist auch wirklich nicht kompliziert. Die eine Sache, die man halt beachten muss, ist, teilweise sind die Toolchains ein bisschen finicky, aber in dem Fall ging das ganz gut. Ich habe im Laufe von diesem Projekt insgesamt 3 Compiler-Bugs gefunden. Also ja, man muss da ein bisschen aufpassen, je nachdem, welche Sprachen man miteinander kombinieren möchte. Manche funktionieren nicht so gut miteinander. Okay, noch nicht. Okay, jetzt muss ich hier noch ein Dings da wieder kriegen. Ja, sehr schön. Hintergrund davon, so ein Hamster ist das Logo von Go. Er ist ein Gopher, meinetwegen ein Gopher. Manche Sprachen bringen Laufzeitumgebungen mit, die im Hintergrund Hausmeistereien erledigen. Was ist eine Laufzeitumgebung? Naja, also wenn ich halt, ich meine, C ist eine sehr einfache Sprache, habe ich ja vorher gesagt. Und Das Ding ist halt, irgendwann hat man sich so in den 90ern gedacht, C ist echt zu dumm, es kann nix. Und dann sind halt kluge Leute hingegangen und haben bessere Sprachen gemacht. Diese besseren Sprachen nehmen einen viele Dinge ab. Die machen auf einmal viele Sachen selber, die man sonst in C von Hand machen müsste. Speicherallokation, Speicher freigeben und so weiter. Die Frage ist halt, wenn zum Beispiel eine Sprache von alleine Speicher freigibt, den ich vorher reserviert habe, wie macht sie das? Wo macht sie das? Weil ich habe ja mein Programm am Laufen. Da kann ja meine Sprache nicht so ohne weiteres einfach eingreifen. Naja, was halt im Allgemeinen passiert ist, dass Sprachen wie zum Beispiel Go, wie zum Beispiel Haskell, eine Laufzeitumgebung haben. Das ist halt ein Stück Code, was den Kern der Sprache selber bildet und diese ganzen Hausmeistertätigkeiten erledigt. Und diese Laufzeitumgebung beim Programmstart im Hintergrund starten. Wenn man in Haskell programmiert, merkt man das gar nicht. Man programmiert einen Haskell-Haskell-Code, wirft den Haskell-Compiler an und der Compiler schraubt dann vollautomatisch eine Laufzeitumgebung an den Haskell-Code dran. Das ist eine super Sache. Einziger Nachteil ist halt, wenn ich jetzt hingehen möchte und einen Haskell-Code aus, sagen wir, C-Code aufrufen möchte, dann muss ich natürlich, wenn dieser Haskell-Code diese Laufzeitumgebung braucht, auch irgendwie diese Laufzeitumgebung anwerfen. Weil wenn ich das nicht tue, dann im Allgemeinen wird der Haskell-Code halt einfach irgendwann platzen. Das kann man machen, das geht auch im Allgemeinen gar nicht so schwer, weil die meisten Sprachen, die so eine Laufzeitumgebung verwenden, haben relativ pflegeleichte Programmierschnittstelle, wie man die anwerfen kann. Ich zeige euch das mal am Beispiel Rust zu Haskell. Also für die, die es nicht kennen, Rust ist so eine neue Hipster-Sprache, die so ein bisschen C-ähnlich ist und Haskell ist so diese Erlösung aus dem Elfenbeinturm, die besser als alles andere ist und endlich Typensicherheit in die Programmierung bringt. Rust to Haskell. Der Aufruf ist ein bisschen komplexer, weil Haskell hat eine sehr eigene Art und Weise, mit dynamischen Bibliotheken umzugehen, die ungefähr so aussieht, dass man sich beim Programmstart mehrere Dutzend davon manuell in den Speicher laden muss. Das geht bestimmt auch irgendwie richtig, aber ich habe das Licht noch nicht gesehen und habe das nicht besser hingekriegt. Deswegen dieser politisch nicht korrekte Ausdruck da. Das macht man so bestimmt nicht, aber für die Demo reicht es erstmal aus. Auch hier habe ich zwei Zeilen, die ausgegeben werden. Woher kommen die? Gucke ich mir zunächst mal den Rust-Code an. Ja, tippen müsste man können. Der Rust-Code ist in dem Fall schon wieder ein bisschen unübersichtlicher. Aber hier finde ich halt auch, wieder ähnlich wie bei den C-Code, drei Zeilen, die meinem Rust-Compiler und Linker sagen, dass es drei Funktionen gibt, von denen dieser Compiler erstmal nur die Namen kennt. Und die dafür sorgen, dass diese drei Funktionen, dass diese drei Symbole nachher dem dynamischen Linker übergeben werden. In diesem Fall ist das eine Symbol blep, das ist die Funktion, die ich aufrufen möchte. Die anderen beiden Symbole sind hsinit und hsexit. Wer kann raten, was das tut? Korrekt. Damit, also mit hsinit starte ich meine Laufzeitumgebung. Ich kann denen noch irgendwie Argumente übergeben, die ich in diesem Fall ignoriere. Und mit hsexit kann ich die Laufzeitumgebung wieder beenden, wenn ich sie nicht mehr brauche. Die Hauptfunktion sieht in dem Fall halt auch relativ einfach aus. Ich fange wieder damit an, so ein bisschen Argumente aus der Kommandozeile zu übernehmen, um die Sache etwas spannender zu machen. Dann gebe ich eine Zeile aus. Dann rufe ich hsinit auf, initialisiere damit die Haskell-Laufzeitumgebung. Dann rufe ich die Funktion blep in Haskell auf. Dabei muss man, seht ihr hier noch dieses ganze C-String und C-STR und from-pointer und unwrap und into raw. Das, was das macht, ist, dass die Haskell-Laufzeitumgebung selber natürlich als Schnittstelle den kleinsten gemeinsamen Nenner C hat und Rust selber schon eine etwas höhere Sprache ist. Das heißt, ich muss die Rust-Datentypen in C-Datentypen überführen, bevor ich mein Haskell-Programm ausführen kann. Dann wird das Ergebnis der Variable bar zugewiesen, dann beende ich die Haskell-Laufzeitumgebung wieder und gebe eine weitere Zeile aus. From Rust to Haskell.hs. Genau, und mein Haskell-Code ist denkbar einfach. Ich brauche halt auch hier ein bisschen Code, um dann die C-Zeichenketten, die diesem Programm übergeben wurden, kleinster gemeinsamer Nenner und so, in Haskell-Zeichenketten umzuwandeln. Ja, das tue ich. Dann mache ich eine neue Zeichenkette, die in diesem Fall TypeSafe Greetings so und so bedeutet. Und dann überführe ich diese neue Zeichenkette wieder zurück in eine C-Zeichenkette und gebe diese C-Zeichenkette zurück an meinen Aufrufer. Ja. Und auf der Kommandozeile sieht man, dass zunächst halt der Rust-Code ausgeführt wird und dann der Rust-Code das Ergebnis aus dem Haskell-Code anzeigt. Soweit alles total einfach. Und gut, man kann jetzt sehen, dass wenn man irgendwie 10 oder 15 Sprachen mit Laufzeitumgebungen einbettet, man das möglicherweise ein bisschen umständlich ist und dass man halt in diesem Fall auch schon so ein bisschen sprachspezifischen Kram drin hat, weil ich muss halt die Laufzeitumgebung starten. Aber es ist noch nicht besonders viel. Also das lässt sich ja noch sehr pflegeleicht in ein Programm integrieren. Ich brauche mein Dings da. Nein. Ja, was mache ich jetzt, wenn ich eine interpretierte Sprache habe? Eine interpretierte Sprache ist sowas wie PHP. Eine interpretierte Sprache ist eine Sprache, bei der ich erst zur Laufzeit des Programmes, also wenn ich das Programm gerade ausführe, Anweisungen in dieser Sprache oder in irgendeinem Zwischenformat, Bytecode genannt, ausführe. Und diese Anweisungen halt so einen etwas symbolischen Charakter haben. Also zum Beispiel ist PHP eine interpretierte Sprache oder Java ist eine interpretierte Sprache in der Hinsicht, dass Java-Quelltext mit dem Java-Compiler in Java-Bytecode überführt wird, aber Java-Bytecode selber noch ein sehr abstraktes, zwar binäres, aber sehr abstraktes Format ist. Und dann die eigentliche Java-VM erst diesen Java-Bytecode auf der eigentlichen Maschine, auf der das Programm läuft, ausführt. Im Fall der Java-VM ist dann sogar ein Just-in-Time-Compiler im Spiel. Das bedeutet, die Java-VM übersetzt sogar in Echtzeit diesen Java-Bytecode in Maschinencode und führt diesen Maschinencode aus. Ja, mit so interpretierten Sprachen habe ich halt im Prinzip ähnliches Problem wie mit Sprachen, die eine Laufzeitumgebung erfordern und sonst C-kompatibel sind. Das heißt, ich muss irgendwie dieses Ding in irgendwie diese Laufzeitumgebung, diese interpretierte Sprache anwerfen und initialisieren. Eine weitere Sache, auf die ich aufpassen muss, ist, dass die meisten interpretierten Sprachen irgendwelche in verschiedenen Graden der Kaputtheit befindlichen Modulsysteme haben. In Python hat man da Python-Module mit pip, easy, install und wie sie alle heißen. In Java hat man da Java-Jar-Files und dann später so Dinge wie, wie heißt das, AND oder was? Ist das was? Nee, AND ist das Build-System. Oh. Ja, tut mir leid, ich bin kein Java-Programmierer normalerweise. Ja, und ich habe halt dann dieses Modulsystem, was die Sprache selber benutzt, um Code zu verwalten. Und meistens muss ich halt, wenn ich diese Sprache in eine andere Sprache einbette, oder meistens nicht, aber häufig, muss ich halt irgendwie ein bisschen Einfluss nehmen, dass diese Sprachlaufzeitumgebung dann überhaupt meinen Code findet und dass dieser Code dann den Rest von dieser Sprache findet, der auf dem System installiert sein sollte. Das nächste Ding ist, interpretierte Sprachen haben im Allgemeinen sehr intelligente Datentypen. In Python habe ich dann zum Beispiel sowas wie Strings und Bytes-Objekte und Strings in Python sind halt nicht einfach nur eine Zeichenkette wie in C, die im Speicher steht, sondern Strings in Python haben auch noch ein Encoding und ganz viele Dinge, die alle deutlich komplexer sind als das, was ich zum Beispiel in C normalerweise finde oder in selbst einfacheren Sprachen wie Rust normalerweise finde. Und ich muss halt im Allgemeinen bei interpretierten Sprachen diese Werte die Werte meiner Sprache, mit der ich die interpretierte Sprache aufrufen möchte, irgendwie konvertieren und in Werte, die diese Laufzeitumgebung versteht, überführen. Das ist bei interpretierten Sprachen im Allgemeinen ein ziemlicher Haufen Code, den man da braucht. Ja, und das möchte ich euch auch mal demonstrieren. Ich denke, ich habe da mal zwei Sprachen gewählt, die wahrscheinlich zu großem Anklang finden, in diesem Raum. Dazu muss man sagen, das ist visualbasic.net, was ich hier benutze, nicht Visual Basic. Es gibt zwei Implementierungen von dieser Sprache. Eine ist furchtbar alt und läuft nur unter Windows und die andere ist, wie ich festgestellt habe, tatsächlich gar nicht so scheiße. Ja, dann from C to VB. Ich hoffe, die Datei heißt so, nein. Cetro, okay. Ja, das ist mein C-Code. Okay, das passt jetzt nicht ganz auf dem Bildschirm, aber ich mache es lieber so, als dass es zu klein ist. Aber es geht eigentlich. Also was ich halt hier mache, ist erstmal erzähle ich meinem Compiler, wo was ich gerade benutzen möchte. Ich benutze Visual Basic hier über die derzeit einzige Linux-kompatible Implementierung, was Mono ist. Mono ist so ein Open-Source.NET-Klon. Und .NET ist halt, kann man so ein bisschen verstehen wie die Java-Runtime, nur von Microsoft. Ja, und ich habe halt hier meine Hauptfunktion, mein int-main in C. Ich mache wieder ein bisschen Golf mit den Argumenten. Und dann geht's los. Man muss sich zunächst einmal die Mono-Domain initialisieren. Das ist im Prinzip die Laufzeitumgebung. Dann muss ich hingehen und meinen Mono-Code, den ich mit dem Mono- bzw. Visual Basic zu Mono-Compiler kompiliert habe, laden. Dann muss ich da noch irgendwie weitere Dinge machen. Mir ist nicht ganz klar, was das tut. Dann muss ich meiner Mono-Laufzeitumgebung sagen, was ich eigentlich gerade tun möchte. In diesem Fall funktioniert das so, dass ich mir erst eine Klasse aus diesem Code herausziehe und dann aus dieser Klasse eine Methode rausziehe. Das mache ich hier. Und dann muss ich meine Argumente, oder mein, in diesem Fall ein Argument, was wieder eine Zeichenkette ist, für diesen Code aus C-Notation oder aus dem C-Datentyp in einen Monodatentyp überführen. Dann kann ich tatsächlich die Funktion aufrufen. Dieser Funktionsaufruf bekommt halt die Funktion selber, die ich als Monoobjekt habe, das Argument selber, was ich auch als Monoobjekt habe, und gibt selber ein Monoobjekt, was der Rückgabewert ist, zurück. Und diesen Rückgabewert, der jetzt ein Monoobjekt ist, den muss ich dann wiederum in ein C-Objekt oder in einen C-Datentyp zurück überführen. Das mache ich hier. Ja, dann gebe ich das aus. Ja, schauen wir uns die Visual Basic-Seite der Dinge an. Ja. Da muss ich halt wieder irgendwie meinem Compiler sagen, was ich alles brauche. Dann habe ich hier meine Klasse, die ich aufgerufen habe. Und ist halt auch denkbar einfach, dass da unten ist einfach nur Testcode. Ich habe mein, dieses, was hier Public Shared Function Blab heißt, das ist diese eigentliche Funktion, die ich aufrufe. Und die übernimmt ein Argument und gibt einen Rückgabewert zurück. Und diese Funktion macht Folgendes, sie schreibt auf die Konsole eine Zeile mit Visual Basic Greetings und meinem übergebenen Argument und sie gibt einen zusammengesetzten String wieder zurück. Interessant an dieser Sache ist, dadurch, dass ich die komplette Überführung meiner C-Datentypen in Mono-Datentypen oder in Visual Basic-Datentypen im Prinzip auf der C-Seite mache, sieht mein Visual Basic-Code aus wie ganz normaler Visual Basic-Code. Ich muss an der Stelle keine Konvertierung zwischen irgendwelchen Typen mehr machen. Wenn diese Funktion aufgerufen wird, kriegt sie Visual Basic Objekte, als ob ich sie als Visual Basic aufgerufen hätte, obwohl ich diese Visual Basic Objekte in C produziert habe. Ja, probieren wir es aus. Und tada, es wird eine Zeile aus C ausgegeben, dann wird eine Zeile aus Visual Basic ausgegeben, dann wird wieder eine Zeile aus C ausgegeben mit einem in Visual Basic konstruierten Wert. Alles ganz schmerzfrei. Ja, Dings da, genau. Ja, was mache ich jetzt, wenn ich eine interpretierte Sprache habe und ich will daraus eine andere Sprache aufrufen? Naja, da gibt es im Großen und Ganzen so zwei Ansätze und einen nicht ganz Ansatz, aber es wird halt trotzdem gemacht. Variante 1 ist Inline-Foo. Inline-Foo ist, wenn ich eine Sprache habe und ich will aus dieser Sprache eine andere Sprache aufrufen und ich schreibe den Code dann einfach direkt in den Quelltext von meiner einen Sprache rein. Das ist nicht super üblich, aber zum Beispiel gibt es mit Cython eine relativ weit verbreitet oder weit benutzte Implementierung von einer Art Hybridsprache aus C und Python, in der ich dann C-Code und Python-Code in einer Quelltextdatei mischen kann und einen Compiler vor dem Ausführen von diesem Python-Code über diese Datei drüberläuft, all den C-Code rausklaut, beziehungsweise den Code in eine Repräsentation in beiden Sprachen überführt, also die beiden Sprachen dann aus dieser einen C-Datei trennt und dann den C-Code kompiliert und dann den Python-Code ausführt. Ähnliches habe ich zum Beispiel in Perl. In Perl gibt es halt auch so ein Inline-Tool, das dann so aussieht, dass ich ein Perl-Skript habe, in dem steht Inline-Code. Und beim Starten von diesem Perl-Skript wirft dann ein Stück Perl-Code einen Compiler an und kompiliert den C-Code, den es in diesem Perl-Skript findet, zu einer ausführbaren Datei, lädt die in den Perl-Interpreter rein und dann kann ich diesen Code, den ich in der gleichen Quelltextdatei niedergeschrieben habe, aus Perl benutzen. Ja, so Inline-Foo hat halt im Allgemeinen das Problem, dass die Implementierungen unendlich komplex sind, vor allem weil meist relativ viel Datentyp-Konvertierung automatisch gemacht werden soll, was halt teilweise einfach super kompliziert ist. Und hat zum anderen halt auch noch ein bisschen das Problem, dass es halt immer zwischen genau zwei Sprachen geht. Genau zwei. Also ich habe halt ein Interface von Perl zu C, aber das kann ich halt genau von Perl zu C benutzen. Nicht umgekehrt und nicht von Perl zu Haskell. Ja, das ist ein bisschen doof. Naja, was in einigen Sprachen adoptiert wird, was in den meisten Sprachen technisch möglich ist, aber so richtig üblich, soweit ich weiß, nur in Lua und Python ist, sind, was ich jetzt mal echte FFIs nenne. Also echte Foreign Function Interfaces. In Python ist das zum Beispiel C-Types. In Lua heißt es einfach nur FFI. Was diese echten FFIs auszeichnet, ist, dass ich in meiner Hochsprache, sagen wir Python, lade ich mein FFI, sagen wir C-Types. Und dieses C-Types ist im Grunde einfach nur ein Python-Wrapper, um die Funktion von DLFCN, was ich euch eben gezeigt habe, also um den dynamischen Linker selbst. Das heißt, ich habe dann Python-Code und kann aus diesem Python-Code oder Lua-Code den dynamischen Linker anweisen, bitte lade dieses Shared Object in mein Programm. Und dann kann ich aus dieser Hochsprache Python oder Lua den dynamischen Linker fragen, an welcher Speicheradresse liegt das? Und dann muss dieses FFI mir, also diese Bibliothek bieten mir dann halt noch eine Möglichkeit, wie ich aus der Hochsprache, zum Beispiel Python oder Lua, direkt diese Speicheradresse aufrufen kann, die ich gerade bekommen habe. Und meistens bieten sie halt auch noch Funktionen, mit denen ich dann die Datentypen überführen kann. Ja, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen gruselig, ist es auch. Aber im Allgemeinen funktioniert das erstaunlich gut. Ja. Nicht Inline-Foo ist, es gibt halt auch noch so die Möglichkeit, wie es zum Beispiel in Perl auch eigentlich meistens gehandhabt wird oder wie es halt zum Beispiel auch in, das erwähne ich lieber nicht, das ist eine Überraschung, gehandhabt wird. Und zwar, dass ich halt im Prinzip sowas wie Inline, wie mit einem Inline-FFI mache, nur halt in einer separaten Quelltextdatei. Es macht nicht den großen Unterschied, es sieht meistens sehr ähnlich aus, der Code. Ich muss halt dann irgendwie in der niederen Sprache, also meistens C, meine Datentypen umwandeln von Hand, aber es gibt's auch. Ja, dazu auch ein Beispiel. Ich habe mal so gedacht, so, ich nehme mal zwei richtig populäre Programmiersprachen und ruf mal von Python Java auf. Das ist ganz spannend, weil Python hat halt eine komplette Runtime, Java hat eine komplette Runtime. Ich muss dann aus Python die Java Runtime initialisieren und dabei versuchen, keinen C-Code zu benutzen. Ja, zeige ich euch mal den Python-Code. Der sieht so aus, das ist ein bisschen länger, weil ich natürlich sehr viele Typen, sehr viel Datentyp-Konvertierung habe. Hier ist zum Beispiel ist dann eine Variante, wie ich diesem Python FFI sage, wie meine C-Datentypen meiner Java-Runtime aussehen in C. Und dieses Python FFI mappt dann meinen Python-Datentyp auf einen C-Datentyp, der von Java wieder auf einen Java-Datentyp gemappt wird. Das hier ist eine Implementierungsdetail der Java-VM. Die Java-VM ist ein ganz besonders portables Stück Code, deswegen ist sie ja Teil 300 Zeilen lang. Ja, ach nee, das ist noch nicht zu Ende, ne? Genau, hier geht's jetzt los. Welche Zeile? 273. Genau, hier mache ich mir erstmal einige über das Python FFI auf C-Ebene einige Variablen, C-Variablen, die ich jetzt aus Python benutzen kann. Hier rufe ich eine Java-Funktion auf, genau. Hier rufe ich eine, genau, also hier diese Funktion, die übergibt. Ich hoffe, ich lüge gerade nicht. Ach scheiße, nein, genau, hier erstelle ich ein C-Objekt aus Python wiederum. Das hat mich gerade verwirrt. Hier rufe ich die Java-Funktion auf oder die C-API-Funktion von der Java-VM auf, die in diesem Fall die VM startet. Diese Funktion selber gibt mir dann wieder ein paar Werte zurück. Diese Werte muss ich mir hier zurechtcasten. Das ist auch nicht, wie man das tut, aber ich hatte irgendwie echt keinen Bock, das noch großartig schöner zu machen. Ich scroll einfach mal. Scheiße, es geht nicht weiter. Ich kann nicht rausscrollen. Okay, dann müsst ihr wohl damit leben. Genau, dann rufe ich hier wieder eine Funktion aus der Java-VM auf, beziehungsweise eine Funktion des Java-C-APIs aus Python auf, die mir in dem Fall die Java-Klasse zurückgibt. Das ist das gleiche Pattern, wie ich es eben schon in Visual Basic hatte. Weil es in Java halt keine losen Funktionen gibt, sondern nur Klassen gibt, muss ich mir halt erst eine Klasse holen und dann aus der Klasse die Funktion rausholen und dann kann ich, oder die Methode rausholen und dann kann ich die Methode aufrufen. Genau. Hier hole ich mir die Methode. Hier überführe ich meine Python-Werte zu Java-Werten. Hier rufe ich die eigentliche Methode auf. Und hier wird dann der Rückgabewert in einen wiederum Python-Wert überführt. Und hier wird er ausgegeben. Nee. Ach, Quatsch, weil das Java ist, wird das hier mit Großbuchstaben geschrieben. Ja, und die Java-Datei ist dann halt auch denkbar einfach, weil ich die komplette Werteumwandlung auf der Python-Seite mache, auf der aufrufenden Seite, ist das einfach nur ganz normaler Java-Code. Es bekommt Java-Datentypen, es macht gibt eine Zeile auf der Kommandozeile aus, es gibt einen Java-Datentyp zurück und wenn ich das ausfüllen möchte, sieht das so aus. Ihr habt gesehen, ihr konntet, ich zeige es nochmal, ihr seht, dass das einen kleinen Moment dauert. Es geht nicht so instant wie zum Beispiel from Rust to Haskell. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen, egal. Ach nee, Quatsch. Hier. Ja, okay. Also hier sieht man, dass das hier relativ schnell, mehr oder weniger instantan passiert. Während der Code, der das Java aus Python aufruft, der braucht irgendwie so eine halbe Sekunde. Das liegt daran, dass die Java vor allem selber halt ein ganz schön fettes Teil ist und dass dieses ganze Ding halt erstmal in den Speicher geladen werden muss von der Festplatte und dann im Speicher erstmal nochmal wiederum selber initialisiert werden möchte und dass das dann auch die Java-Standardbibliothek lädt, die halt auch irgendwie 15 Megabyte an Daten sind und dass die ja noch ZIP-komprimiert ist und dekomprimiert werden muss und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich hier halt eine fette Sprache aus einer anderen fetten, oder eine Sprache mit einer fetten Runtime aus einer anderen Sprache mit einer fetten Runtime aufrufe, dauert das alles etwas. Das Gute ist, dieser Side-Delay würde weggehen, wenn ich das jetzt nochmal aufrufen würde. Also wenn ich jetzt nochmal die gleiche Java-Funktion aufrufen würde. Das heißt, wenn ich eine Java-Funktion aufrufe, die komplette Java-Runtime initialisiere und danach wieder abreiße, wie ich das hier mache, sondern wenn ich die einfach laufen lasse im Hintergrund, dann ist das nicht mehr wirklich merkbar. Was merkbar sein kann, wenn ich wirklich, wirklich performance-kritischen Code schreibe, ist halt, dass die Datentypenumwandlung je nachdem etwas dauern kann. Also zum Beispiel zwischen Python und Java. Python benutzt die sogenannte libffi. Das ist ein wunderbares Stück Code, was es möglich macht, aus einer Hochsprache mehr oder weniger beliebige Funktionen mit beliebigen Argument- und Parametertypen aufzurufen, programmatisch. Das Problem daran ist, dass diese libffi halt selber eine ganz schöne Menge an, ich kann es euch jetzt nicht einfach zeigen, weil sich Java nicht gut debuggen lässt, eine ganz schöne Menge an Funktionen intern aufruft. Und dass halt mein Stack dann so aussieht, dass ich meinen Python-Interpreter 10 Frames habe. Also 10 Funktionen ruft der Python-Interpreter selber auf. Dann werden erstmal 20 Funktionen durch libffi geleitet, weil libffi intern Parameter in andere Werte überführt und dann wird eigentlich der Java-Code aufgerufen. Und diese 10 libffi-Aufrufe, das kann halt sein, dass ich die merke, wenn ich da wirklich sehr performance-kritischen Code habe. Im Allgemeinen will man sowas wahrscheinlich eh nicht für performance-kritischen Code machen und dann ist das alles in Ordnung. Wenn ich performance-kritischen Code habe, ist meistens der beste Ansatz das möglichst C-artigste Interface, was ich finden kann, zu benutzen, weil die halt im Allgemeinen die geringste Menge an Verwaltungs-Overhead haben und damit am besten performen. Ja, dann muss ich mein Dings dann auch mal wiederfinden. Ja, ich bin eine Dreiviertelstunde am Reden. Braucht irgendjemand eine Pause? Keiner meldet sich, dann mache ich einfach weiter. Ja, Interaktion verschiedener Programmiersprachen kann zu interessanten Verhalten führen. Das hat hauptsächlich sind so zwei Punkte, bei denen das bricht. Nummer eins ist Signalverarbeitung. Ich weiß nicht, wie tief ihr in Linux oder Unix im Allgemeinen drin steckt. Unter Linux und Linux-ähnlichen Systemen gibt es etwas, das nennt sich Signale. Signale können von einem Programm an ein anderes Programm geschickt werden. Und am häufigsten ist das Signal Term, womit ich einem anderen Programm sage, dass es bitte jetzt zu Ende gehen möchte. Dann gibt es noch zum Beispiel das Signal SIGINT, Das Interrupt-Signal, das ist, was passiert, wenn ich Ctrl-C auf meinem Terminal tippe. Womit ich dem Programm signalisiere, was auch immer du gerade tust, hör mal bitte auf und mach was anderes. Je nachdem, was ich für ein Programm habe, wird das Programm dann beendet oder andere Programme, zum Beispiel eine Python, eine IPython-Shell, beendet dann den aktuell laufenden Programmteil. Und dann gibt es halt noch so Signale wie zum Beispiel SIGKILL, womit ich halt sage, lieber Kernel, bitte beende das. Und das andere Programm hat gar keine Chance mehr einzugreifen. Ein weiteres wichtiges Signal ist, und das ist halt das, was am meisten Probleme macht, SIGSECF, was halt SIGSECFAULT ist. Und SIGSECFAULT, genau, kriegst du, wenn du versuchst, etwas zu tun, was du nicht tun sollst und was der Linux-Kernel dann nicht mag oder generell dein Kernel nicht mag. Ein SECFAULT steht für Segmentation Fault und bezeichnet im Endeffekt, wenn ich versuche, aus meinem Programm eine Speicheradresse auf oder eine Speicheradresse zu lesen oder zu schreiben, die es nicht gibt. Also ich meine, auf Prozessorebene gibt es die natürlich schon, aber mein Prozessor hat einen Eintrag für diese Speicheradresse und dann steht da halt nichts. Das heißt, was passiert ist, mein Prozessor wirft in meinen Kernel an, sagt dem Kernel, ey, der hat da irgendwie versucht, was zu machen, das soll der nicht tun. Und dann sagt mein Kernel, SEGFAULT. Und im Allgemeinen beendet sich dann mein Programm. Ja, except when it doesn't. Kuriosester Fall an der Stelle ist halt eigentlich Java. Java hat einen, wie ich schon erwähnt habe, Just-in-Time-Compiler. Das bedeutet, wenn ich Java kompiliere, generiert es Bytecode und wenn ich Java ausführe, wird dieser Bytecode, während Java läuft, in Maschinencode übersetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man sowas? Und eine total gute Performance-Optimierung, die sie in Java gemacht haben, ist, ja, dieser Just-in-Time-Compiler ist optimistisch. Das heißt, er übersetzt das in Maschinencode, der meistens funktioniert, aber manchmal segfaultet. Und wenn er segfaultet, dann übersetzt er es nochmal in Maschinencode, der diesmal nicht segfaultet. Weil das ist schneller, als es direkt in Maschinencode zu übersetzen, der diesmal nicht segfaultet, weil um diesmal nicht zu segfaulten, muss man natürlich viel mehr überprüfen und viel mehr Vorkehrungen treffen. Ja, das bedeutet natürlich, dass der Java Runtime, wenn sie läuft, diese segfaults abfängt. Das führt zu zwei interessanten Dingen. Zum einen, wenn ich eine Java Runtime laufen habe und daraus irgendwelchen anderen Code aufrufe, der ein segfault generiert, dann printet meine Java Runtime in Stacktrace. So, hey, hier ist ein Segfault gekommen und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Das andere Problem ist, wenn ich eine Java Runtime in einem Debugger laufen habe, so ein Debugger geht halt im Allgemeinen hin und fängt Segfaults ab. Weil, wenn ein Segfault passiert, will ich ja gucken, wo der herkam. Ja, doof nur, wenn die Java vor allem Segfaults vor mir abfängt. Weil dann kommt der Debugger halt nicht zum Zug. Ja, und ungefähr das Problem hat man halt vor allem mit der Java, vor allem im Debugger. Das kann man umgehen, aber es ist nicht ganz so intuitiv, wie man das gerne hätte. Der zweite Punkt, wo es gerne bricht, ist Speicherverwaltung, weil relativ viele Programmiersprachen, vor allem fancyere Programmiersprachen, die versuchen, Dinge besser zu machen als C, eigene Speicherverwaltungssysteme haben. Also Speicherverwaltung läuft ja im Allgemeinen in C oder in den meisten Programmen auf so einem Unix so, dass ich, wenn ich Speicher brauche, sage ich malloc und reserviere mir damit Speicher, dann bekomme ich eine Adresse, an der ich meinen neu reservierten Speicher finde. Und wenn ich den nicht mehr, dann kann ich da Dinge reinschreiben, draus lesen. Und wenn ich den nicht mehr brauche, sage ich free und dann wird der Speicher wieder freigegeben und kann von anderen verwendet werden. An sich eine ganz gute Sache. Das Ding ist halt, einige Sprachen, Java, haben da halt eigene Systeme. Das ist auch gar nicht so sinnlos, weil einige Sprachen machen halt echt fashion Kram damit. Also zum Beispiel geht halt Java hin und ich muss zwar explizit Speicher reservieren und explizit, wenn ich ein Objekt erstelle, tue ich das automatisch, aber ich muss halt den Speicher nicht freigeben. Das macht die VM von selber. Das kann zu Problemen führen. Mehrere Speicherallokatoren können, oder Speicherverwaltungssysteme können meistens ganz gut nebeneinander existieren. Ich brauche halt einfach doppelt so viel Speicher für alles. Probleme treten halt dann auf, wenn ich irgendwie Speicher in, sagen wir, also Java ist jetzt kein gutes Beispiel, weil ich da direkt nicht Speicher reservieren kann, aber wenn ich zum Beispiel Speicher in Rust reserviere und in C versuche freizugeben, dann kracht's. Weil Rust natürlich woanders und auf eine andere Art und Weise Speicher reserviert als C und auch wenn der Datentyp da drin ein C-Datentyp ist, der Speicher selber von Rust verwaltet. Das heißt, wenn ich jetzt in C diesen Speicher benutze, kann ich daraus lesen, kein Problem. Weil es ist ja ein C-Datenformat, was da drin steht. Aber wenn ich versuche, den aus C freizugeben, dann sage ich ja im Prinzip dem C-Speicherverwaltungssystem, hey, verwalte mal diesen Speicher. Und das C-Speicherverwaltungssystem sagt, ja, klar, super, mache ich. Und danach brennt alles, weil das C-Speicherverwaltungssystem halt irgendwie anfängt, über, wenn man Pech hat, über Werte drüber zu schreiben, die Rust eigentlich für sich gerne hätte, und dann versucht nachher Rust irgendwie an Stellen zu schreiben, wo es eigentlich gar nicht hin soll, weil man hat ja gerade da irgendwie irgendwelche Dinge überschrieben, und das ist im Allgemeinen nicht gut. Im Übrigen ein schönes Beispiel, wie man das provozieren kann, in purem C ist, oder in C++ genau genommen ist, C++ mit G-Object zu mischen und eine virtuelle Klasse zu haben. G-Object ist so, also das hat man vor allem, wenn man GTK-Code schreibt, hat man da nämlich genau diesen Fall, dass G-Object glaubt, dieses Objekt hat genau, sieht im Speicher so aus und hier sind meine Speicherverwaltungsinformationen. C++ sagt aber, nein, dieses Objekt sieht so aus und hier sind meine Speicherverwaltungsinformationen. Und wenn dann der eine das Ganze freigibt, dann passiert erstmal lange Zeit nichts, aber 10 Minuten später stürzt das Programm bei einer zufälligen Speicherreservierung ab. Richtig gutes Kino. Das ist halt undebugbar, weil du hast halt irgendwie auf dir da stille Speicherkorrumpierung. Der eine glaubt, er hat den Speicher freigegeben, der andere kriegt davon nichts mit, weil der glaubt, der Speicher ist noch reserviert. Und der eine schreibt halt irgendeine Speicheradresse, was da eigentlich gar nicht hingehört. Und irgendwie 10 Minuten später tritt irgendein komplett damit nicht in Verbindung stehender anderer Programmteil auf diese Speicheradresse, und da macht's bumm und alles stürzt ab. Also das kann zu fiesen Bugs führen. Meistens kann man die relativ gut vermeiden, indem man halt einfach die Schnittstelle zwischen den Sprachen relativ klar und wohl definiert hält, dass man halt nicht kreuz und quer die Sprachen auseinander aufruft, sondern dass man halt einen Layer, eine Ebene zwischen den beiden Sprachen hat, wo alle Aufrufe aus der einen in die anderen Sprache stattfinden und wo alle Datentypen konvertiert werden und wo aller Speicher, der zwischen den beiden Sprachen hin und her wechselt, verwaltet wird, also alloziert und freigegeben wird. Im Allgemeinen, ja, was halt auch noch problematisch sein kann, ist der Stack selber, weil der Stack, habe ich ja eben schon erwähnt, wächst. Der wächst, mit jedem Funktionsaufruf wird er ein Stück größer. Das ist normalerweise kein Problem, aber wenn ich jetzt irgendwie eine interpretierte Sprache aus einer anderen interpretierten Sprache aufrufe und die beide halt ganz schön viel Stack brauchen, weil die halt viel machen auf diesem Stack, dann kann der schon mal überlaufen. Und wenn der überläuft, stürzt mein Programm ab. Das ist nicht gut. Da muss ich halt je nachdem entweder einfach den Stack größer machen, das kann ich unter Linux mit U-Limit machen, oder ich muss besseren Code schreiben oder so. Ähnlich in Verbindung stehendes Problem ist die Größe der reinen reine Speicherverbrauch von meinem Programm selber, weil wenn ich halt irgendwie 5 Laufzeitumgebungen irgendwo im Speicher liegen habe, dann brauchen die halt 5-mal so viel Platz wie eine Laufzeitumgebung. Und das letzte Problem ist so Versionschaos. Das ist meistens unproblematisch, erstaunlicherweise. Es ist vor allem unproblematisch, wenn ich alle meine Programmteile von meiner Distribution kriege, von meinem Debian, und das alles unter den gleichen Bedingungen gegen die gleichen Komponenten kompiliert wurde. Problematisch wird das, wenn ich hingehe und 2 Laufzeitumgebungen zum Beispiel habe und eine von denen wurde zum anderen Zeitpunkt auf dem System irgendwie von Hand kompiliert und eine wurde irgendwie von der Distro runtergeladen zum Beispiel. Weil dann kann es passieren, dass die verschiedene Versionen von einer weiteren Komponente, die sie beide benutzen, brauchen. Und dass nun die eine Komponente diese andere Komponente lädt und dann damit vom dynamischen Linker verknüpft wird und alles gut ist, bis sie die zweite Laufzeitumgebung lädt, die gleiche Komponente versucht zu laden, eigentlich eine andere Version braucht und das dann trotzdem verknüpft wird. Das sollte normalerweise nicht möglich sein, passiert aber teilweise trotzdem. Und dann auf einmal alles explodiert. Oder alternativ, dass 2 Komponenten verschiedene Versionen einer Komponente brauchen und irgendein Programmteil das merkt und halt einfach abbricht, weil halt nur eine Version geladen sein kann. Das hat man zum Beispiel ganz gerne, wenn man verschiedene Java-basierte Sprachen benutzt. Also Java-basierte Sprachen sind zum Beispiel Java, Clojure, Groovy. Das sind halt alle Sprachen, die auf der Java-VM laufen. Und wenn ich jetzt halt das Pech habe, dass ich zum Beispiel irgendwie ein Debian habe und dass ich ein Java-Programm habe und dass ich in diesem Java-Programm irgendwie eine Bibliothek benutzen möchte, die auf eine andere Bibliothek dependet, und dann will ich irgendwie Groovy einbetten, was allerdings von Debian kommt und deswegen auf eine viel, viel ältere Version dieser anderen Bibliothek dependet, dann weigert sich meine Java-Firm einfach beide zu laden, weil das würde halt zu einem völligen Chaos führen. Und was dann halt passiert ist, dass ich halt entweder meinen Code gegen die ältere Version schreiben muss oder ich mir ein neues Groovy bauen muss, damit sie halt beide die gleiche Version benutzen. Ja, das ist auch nicht schön. Aber meistens lässt sich das halt mit ein bisschen Handarbeit lösen. Im Zweifelsfall eine Erfahrung, die ich halt gemacht habe, ist, das wirkt alles erstmal ganz furchtbar grauenvoll und man, wenn man damit anfängt, segfaultet erst einmal alles, aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, wird es irgendwann intuitiv. Und irgendwann sieht man halt die segfaults und kann so einigermaßen ablesen, was gerade schiefgelaufen ist.
Kurze Frage.
Dankeschön. Eine Frage dazu. Passiert es an manchen Stellen auch, es gibt einige Programmiersprachen, deren Laufzeiten finden, dass der C-Stack irgendwie scheiße ist und deswegen ihren eigenen allozieren?
Oh, die ganze Zeit. Zum Beispiel, wenn du in Java vor allem startest, hast du auf einmal 20 Stacks. Weil halt die Java vor allem selber intern irgendwie 20 Threads benutzt und diese Threads sind halt gleichzeitig laufende Programmteile und jeder Thread hat einen eigenen Stack. Also du kannst auch nicht davon ausgehen, dass wenn du aus einer Sprache eine andere Sprache aufrufst und irgendwie eine Runtime oder ein Interpreter im Spiel ist, dass dann nicht irgendwie der Aufruf auf einem komplett anderen Thread landet. Das kann alles sein, dass du auf einmal auf einem anderen Stack bist, in einem anderen Kontext und so weiter. Ich dachte, ich mache euch nochmal eine Demo, so zwischen populären Sprachen, einfach, dass ihr mal so seht, was passiert. So von Java zu C, hab noch ein bisschen C++ reingestreut. Und wieder zu Java. Und ich weiß nicht, ich dachte halt, es ist halt schwierig, Sprachen zu wählen für sowas, weil jeder von euch wird vermutlich andere Sprachen schreiben, wenn überhaupt. Und ich weiß nicht, ich habe halt mal die TOB Top 20 runtergeschrieben. Und noch ein paar, weil witzigerweise die TOB Top 20 ein total schlechter Index für Programmiersprachen sind. Zum Beispiel stand Go nicht drauf. Genauso wenig stand Rust drauf. Lua stand nicht drauf. Und Lua ist eine wunderbare Sprache. Wenn ihr euch die Liste so anschaut, fällt halt eine Sache auf und das ist, dass PLSQL da draufsteht. PLSQL ist die Programmiersprache, die man irgendwie aus SQL rausgeprügelt hat. Das Ding ist total übel. Das Problem ist, diese Programmiersprache wurde von Oracle erfunden. Und wie man sich denken kann, bin ich niemand, der eine Oracle-Lizenz besitzt. Also habe ich mal halt geschaut, okay, wer implementiert die noch? Ja, Postgres. Ja, dumm, nur Postgres ist halt eigentlich eine Datenbank und die läuft halt eigentlich so als Programm und nicht so als Bibliothek. Ja gut, kann man aber schon so lange verhauen, bis es halt als Bibliothek läuft. Also stellt sich halt, es klappt nicht mit jedem Programm. Zum Beispiel Bash macht das ohne weiteres nicht mit, aber in einem Postgres kann man mit fpic-shared kompilieren und dann fällt ein .so-Datei raus und die kann man dann in den Python-Interpreter laden, wenn man das denn noch möchte und dann hat man auf einmal eine Postgres in Python. Das funktioniert nicht völlig reibungslos, weil Postgres selber natürlich wieder mehrere Prozesse benutzt und intern Interprozesskommunikation macht. Das kann uns aber egal sein, weil das vollkommen transparent ist. Wir können erstmal in den gleichen Prozess die Datenbank for the kicks of it und die Datenbankbibliothek laden, mit der wir auf die Datenbank zugreifen. Und im Falle von Postgres, weil das, muss ich schon sagen, außergewöhnlich sauberer, gut dokumentierter, schöner Code ist, funktioniert das auch. Die stört das gar nicht, dass die beide im gleichen Prozess leben. Ich denke, ich zeige euch das mal einfach, weil ich auf der Liste der Sprachen unter anderem JavaScript hatte. Und JavaScript eine ziemliche Hölle, was irgendwie Installation und Dependency-Kram angeht, habe ich mir die Freiheit genommen, das in einer VM zu machen. Wenn irgendjemand diese VM nachher haben möchte, einfach melden. Könnt ihr das alle lesen? Ja, also ich rufe das auf mit irgendwie so ein bisschen Unicode, um es spannender zu machen, weil einfach nur ASCII ist langweilig. Und dieses invoke.sh kann ich euch gleich kurz zeigen. Das ist halt einfach nur ein Shell-Skript, was hier ein bisschen Debug-Kram enthält und im Endeffekt diesen etwas komplexeren, in diesem Fall siebenzeiligen Aufruf ausführt, indem ich halt irgendwie allerhand Umgebungsvariablen setze, damit meine 25 Laufzeitumgebungen klarkommen. Aber das tut sonst nicht viel. Ja. Das hier ist Groovy, was so lange lädt. Ja, und man sieht, ich habe durch 25 Laufzeitumgebungen durchgerufen. Und die letzte Stufe von dem, das zeige ich euch vielleicht nochmal, das zeige ich euch hier. Die letzte Stufe davon macht im Endeffekt einen Call in einen Kernel, wo ich ein Kernel-Modul habe, was dann Leftpad ausführt. ich sage vielleicht noch mal ein oder zwei Worte zu den interessanteren dieser Laufzeitumgebungen. Also, Fokus. Ja, Java ist an sich ganz unproblematisch. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man da rein und rausrufen kann, dieses Java Native Interface und dann das darauf aufgebaute Java, keine Ahnung, JNA, was halt irgendwie so semi-automatisch ist. Keine Ahnung, ziemlich umständlich, aber läuft. C-Sharp kann man über Mono machen, Visual Basic geht über Mono. Python hat ein sehr schönes API, auch unproblematisch. JavaScript ist interessant, weil es halt für JavaScript mehrere Implementierungen gibt. Ich habe mal so eine einbettbare Node.js-Implementierung benutzt. Perl aus JavaScript aufzurufen ist ein bisschen spannend. Da braucht es in dem Fall ein bisschen C-Glue-Logic. Problem ist nämlich, dass Perl so eine Sprache ist, die ein API hat, was zwar prinzipiell ein C-API ist und damit kann man das prinzipiell aus anderen Sprachen benutzen, aber das Problem ist, dass die so ein unglaubliches Präprozessor festmachen, dass dieser C-Code, den man dafür schreibt, dass man den schlicht nicht in einer anderen Sprache emulieren kann. Weil der halt einfach vom den C-Compiler auf übelste Art und Weise missbrauchen und dann im Endeffekt aus diesem C-Code ein ganz anderer C-Code wird und der dann eigentlich ausgeführt wird. Und I couldn't be bothered. Ruby ist ganz interessant, weil Ruby so ein Fall ist von, das hätte auch schief gehen können. Der Ruby-Interpreter wurde zu einer Zeit geschrieben, wo man scheinbar noch nicht so richtig an Sprachkompatibilität dachte. Und der Ruby-Interpreter hat so ein bisschen das Problem, dass er immer davon ausgeht, dass er der einzige Ruby-Interpreter im Prozess ist. Wenn man einmal einen Ruby-Interpreter in einem Prozess angeworfen hat, darf man nie wieder von einem anderen Thread einen Ruby-Interpreter anwerfen. Sonst kracht's. Das fand der Entwickler von Ruby irgendwann scheiße und hat angefangen, einen neuen Interpreter zu schreiben, der das alles besser macht, den ich nicht ans Laufen gekriegt habe. Deswegen habe ich den normalen benutzt und habe ihn halt nur einmal benutzt. Also das ist sowas, das kann einem auf die Füße fallen. Delphi ist ganz witzig, weil es eigentlich eine erstaunlich gute, wenn auch sehr Windows-artige Toolchain hat. Also das ist halt so ein Compiler, den wirft man an, der spuckt eine Elf-Datei aus. Die sieht überhaupt nicht wie irgendwas, was man auf einem Linux-System normalerweise findet, aus. Aber sie funktioniert einigermaßen. Problem, was ich noch hatte, ist, dass irgendjemand aus dem Java-Prozess Delphi-Code aufruft, das dann beim Exiten der Java-Prozess segfaultet. Elegante Lösung ist, den Java-Prozess einfach hart von innen abzuschießen. Ja, Assembly ist unproblematisch, weil Assembly mit ungefähr allem klarkommt. Objective-C, C++ geht auch einigermaßen, weil das ist weitgehend C-kompatibel. Bei Objective-C, C++ gibt es halt so ein bisschen das Problem, dass das Apple-Technologie ist und deswegen halt teilweise einfach auf anderen Plattformen nicht ordentlich läuft. Beispiel, in Objective-C gibt es halt einfach Sprachfeatures, die je nach Compiler, je nach Plattform, für die man kompiliert, verfügbar sind oder nicht. So, das Feature kannst du auf ARM benutzen, aber nicht auf x86. Ja, Swift will vielleicht der eine oder andere fragen, habe ich weggelassen, weil Swift derzeit weder eine kompilierende Toolchain noch ein Standard-Lib hat. Das war ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, Apple. Ja, R geht einigermaßen, ist eine interpretierte Sprache. Kann man relativ leicht mit C-Modulen erweitern. Da erkennt man halt, dass das Ding irgendwie für Numerikram gedacht ist, weil man halt in C relativ gut schnelle Numerik schreiben kann. Während man in R halt relativ gut eher die höhere Abstraktionsebene hinschreiben kann. Groovy ist eine Sprache, die irgendwann mal von... Ich habe keine Ahnung, was da Groovy heißt. Das ist so... Das ist irgendwie, weiß nicht, Oracle-Leute, die versuchen, cool zu sein. Es sieht so ein bisschen wie Ruby aus, except it's not. Es läuft ja auf der Java-VM. Und keine Ahnung, es ist ganz benutzbar. Man kann daraus auch irgendwie mit Java-Code recht einfach interagieren. Problem ist so ein bisschen, das Teil braucht halt irgendwie 3 Sekunden, um auf meinem Top-of-the-Line-Prozessor hier zu laden. Das ist halt ein bisschen schade, ne? Ja, MATLAB, Octave ist... auch ganz interessant, also MATLAB selber kannst halt, hat wohl irgendwie ein FFI, aber kannst halt vergessen, musst halt kaufen. Aber mit Octave, was halt das GNU, der GNU-Klon ist, geht das ganz gut. Daraus ein Postgres ist auch noch unproblematisch. Und aus Postgres raus auch wieder unproblematisch, weil erstaunlicherweise ist aus SQL in Postgres Bindings in ungefähr 5 Dutzend verschiedene Programmiersprachen gibt. Darunter so Perlen wie ShellScript. Ich habe keine Ahnung, warum man aus einer Postgres-Datenbank ShellScript aufrufen kann, aber es geht. Go figure. Ja, Fortran 90 ist ganz spannend, weil sie ein sehr interessantes Speicherverwaltungsmodell haben, was total witzig ist. Die Sprache ist alt wie die Zeit, aber auf der anderen Seite haben sie ein Speicherverwaltungsmodell, was irgendwie bis in die späten 90er von keiner anderen Sprache nachgebaut wurde. Also in gleicher Qualität. Es hat halt eine komplett automatische Speicherverwaltung, wo du im Grunde keinen Speicher lecken kannst, was sehr schön ist eigentlich. Ja, aus Fortran Bash aufrufen, da habe ich ein bisschen gecheatet, da habe ich einfach einen Prozess geforkt, weil basically tust du das in Bash-Code halt auch die ganze Zeit. Aus Bash TCL aufrufen, da habe ich so ein kleines Stück Code namens ctypes.sh benutzt. Mit ctypes.sh hat man ein komplettes Foreign Function Interface in Bash und kann in Bash auf einmal andere Programme reinladen und an Speicheradressen springen. Ist total gut. Ja, Tickle hat ein ganz schönes API. Erstaunlich schön, wenn man bedenkt, wie komisch der Rest der Sprache ist. Lua ist eine sehr schöne Sprache, kann ich sehr empfehlen. 20.000 Zeilen Code. Das Ding ist ein Zehntel kleiner als Bash. Ein Zehntel so groß wie Bash. Genau. Rust und Go sind halt auch beide unkompliziert, weil weitgehend runterkompiliert zu C-Code. Haskell ist auch unkompliziert und naja, Linux, der Linux-Kernel ist halt auch nur ein Stück C-Code und so ein Linux-Kernel-Modul, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, aber ich kann es euch jetzt leider nicht in voller Schönheit zeigen, weil es halt schon ziemlich viel ist. Aber das ist halt, oh. Das sieht man irgendwie weniger, das ist jetzt schade. Na gut, man sieht nur die Kommentare nicht. Das ist halt auch nur C-Code. Und de facto, was halt passiert, wenn ihr irgendwie eine Datei auf dem Linux öffnet oder ein Device öffnet oder ein Syscall absetzt, ist, durch eine relativ komplizierte und innovierte Folge von Ereignissen wird halt in dem Endeffekt aus eurem C- oder Java- oder Python-Programm die Kontrolle an den Linux-Kernel abgegeben, der halt auch nur ein C-Programm ist, deren Dinge tut und deren ein Ergebnis zurück in euren Adressbereich schreibt und die Kontrolle zurück an euch gibt. Das heißt, der Linux-Kernel, so das Syscall-API und auch das ist im Prinzip ein FFI in einer gewissen Art und Weise, habe ich mir gedacht. Und naja, so, ich meine, wenn man schon irgendwie ein Leftpad implementiert, warum nicht ein Kernel? Ja, genau. Ja, achso. Ja, ich mache das noch einmal an und Fragen?
Genau, achso, wir haben jetzt eine Sache Zeit noch für Fragen.
Wenn ihr den Code haben wollt, bitte sehr. Also github.com/jasek/ffi ist die Adresse von dem Code.
Sehr schön. Haben wir irgendwelche Fragen zu Foreign Function Interfaces? Sekunde! Jetzt.
Die Aufrufreihenfolge einmal komplett umzudrehen wäre komplett unmöglich oder würde mehrere Monate dauern?
Also da ich an diesem Projekt irgendwie nicht mehr als eine Woche oder so gearbeitet habe, nee, kein Problem. Die Sache ist halt, es gibt halt Sprachen, aus denen man schlicht nicht andere Sprachen aufrufen kann oder die man nicht aus anderen Sprachen aufrufen kann. Das ist ein Problem. Also zum Beispiel war ich, ihr habt vielleicht gemerkt, dass auf der Liste eben eine nennenswerte Auslassung war, da war kein PHP zu finden. Weil, ich meine, man kann sich nicht beschweren, dass PHP kein API hat, es hat 4. Die brauchen wir auch alle gleichzeitig. Ich habe trotzdem unter Verrecken dieses Ding nicht ans Laufen gekriegt. Das heißt, man kann, so habe ich gehört, aus PHP ganz gut anderen Code aufrufen, aber irgendwie PHP aus anderem Code aufzurufen, hat scheinbar einfach noch niemand versucht zu machen. Go figure. Aber wenn du, solange du in den Sprachen hier bleibst, da ich im Endeffekt hier an keiner Stelle irgendein sprachspezifisches FFI benutzt habe, also sowas wie aus Java Groovy aufzurufen, was halt komplett ohne die C-Ebene, die Assembly-Ebene drunter geht, wäre das zwar eine Fingerübung, aber auf jeden Fall möglich.
Sehr gut. Weitere Fragen?
Ja, eine Sache, die vielleicht noch anzumerken ist, und zwar, was halt teilweise zu Problemen führt, ist, wenn man versucht, so eine Laufzeitumgebung mehr als einmal zu initialisieren. Also ihr habt halt gesehen, ich hatte in dem Stapel irgendwie zweimal Java, einmal Groovy, die alle die JVM benutzen, oder ich hatte C-Sharp und Visual Basic, die halt beide auf Mono laufen. Das heißt, ich hatte all diese Laufzeitumgebungen mehrfach. Und sowohl Java als auch Mono haben zwar technisch irgendwie so ein bisschen Provisorien, die mal dafür gedacht waren, dass man das Ding mehr als einmal im gleichen Prozess haben kann. De facto ist es aber nicht unterstützt. Das fliegt einem im Allgemeinen um die Ohren, wenn man es dann doch versucht. Im Allgemeinen löst man das dann dadurch, oder habe ich das so gelöst, dass ich halt in der zweiten Java-Stufe dann schlicht die Laufzeitumgebung von der ersten Stufe mitbenutze. Das ist auch soweit kein Problem, weil die Sprache, die Laufzeit klug genug ist, diese zwei Stufen weitgehend voneinander zu isolieren, sodass sie nicht miteinander interferieren.
Gut. Also, ich sehe, da hinten haben wir noch eine weitere Frage. Ich komme rüber. Moment. Bitteschön.
Wie groß wird dieser Prozess dann mit den zig Laufzeitumgebungen?
Kannst du da mal einen Top
anschmeißen?
Also er braucht mindestens 200, also etwas über 200 Megabyte Stack, weil ansonsten beschwert sich Rust, dass nicht, R, dass nicht genug Stack zur Verfügung steht. Ich weiß es nicht. Also die VM hat irgendwie 4 GB RAM, weil bei weniger waren Dinge abgestürzt. Aber ich nehme an, dass das nicht wirklich 4 GB sind. Also das ist halt auch schwer zu messen, weil du im Grunde den Prozess anhalten musst, während er gerade auf der niedrigsten Stufe ist. Ich könnte es mal probieren. Ach shit, nee, das geht nicht. Ja, das ist halt auch problematisch, weil ich hier insgesamt über 3 verschiedene Systeme ungefähr ein halbes Dutzend Prozesse laufen habe, weil die Postgres noch mal ein paar spawnt. Also, ja, schwierig. Ja.
Sieht jedenfalls sehr gut aus. Haben wir noch weitere Fragen? Okay, hier vorne.
Ich wollte noch mal fragen, da gab es eine Stufe, die dein Terminal vollgekotzt hat mit irgendwelchen Dingen?
Jetzt habe ich schon wieder das ausgeführt. Welche meinst du? Einen Moment. Du meinst da das OpenJDK so und so VM-Warning oder
das? Das darunter beides.
Attaching Package Inline. Ja, das OpenJDK so und so, so Warning, keine Ahnung, was das ist. Das ist halt irgendwie die Java-VM, die... warte mal. Ja, genau, das ist, weil die Java Baby, das Libstage 12, das ist irgendwie das Pascal, also beziehungsweise Delphi-Programm und das ist ein bisschen komisch und das mag irgendwie JVM nicht, aber im Endeffekt läuft es trotzdem. Das kann man bestimmt auch irgendwie abschalten. Das hier unten, das ist, ist irgendwie das R-C++-Interface, was ich benutze, was halt irgendwie on-the-fly-Code kompiliert, das aus irgendeinem Grund Ausgaben macht, das ist halt auch nicht so geil, aber läuft. An der Sache ist halt auch witzig, dass wenn ich das zum ersten Mal auf einem System ausführe, geht zuerst die Perl-Stage hin, kompiliert sich das C-Modul on the fly, was sie dann ausführt, um die nächste Stage aufzurufen. Die R-Stage macht das Gleiche und die Groovy-Stage, wenn man Pech hat, fängt erst noch an, 60 Megabyte an Dependencies aus dem Internet zu laden, bevor sie dann anläuft. Ja.
Weitere Fragen? Okay, hier vorne.
Kennst du Praxisbeispiele aus dem Leben, wo man so etwas nutzt und macht?
Ja, zum Beispiel ein Projekt von mir, Martelite, was irgendwie so ein LED-Display in das CBS ist, was ich da hingestellt habe. Da hatte ich halt so, also ich habe dieses LED-Display gebaut und ich wollte das irgendwie steuern. Da habe ich halt irgendwie noch einen Laptop rumfliegen gehabt und das benutzt. Das Problem war, das Laptop war eine 900 MHz Pentium 3-Maschine. Und die konnte halt nicht so richtig mit diesem Python-Code klarkommen, der halt diese Pixeldaten irgendwie mit 60 FPS verarbeiten sollte. Das heißt, was ich halt gemacht habe, ist, ich habe halt einfach die zeitkritischen Teile, die halt irgendwie größere Datenmengen verwalten, in C geschrieben und habe dann über Python C-Types aus Python diesen ganzen C-Code zusammengeklebt. Das funktioniert auch relativ gut und tatsächlich kann man sich mit C-Types relativ schwer in den Fuß schießen. Es geht, aber nicht so ohne weiteres. Und das ist dann halt im Endeffekt ganz komfortabel, weil man halt in Python mehr oder weniger mit der kompletten Mächtigkeit von dieser Hochsprache sehr einfach Code zusammenstecken kann und sehr einfach Dinge ausprobieren kann und das Ganze noch in einer schönen Shell ausführen kann. Und auf der anderen Seite die kritischen Teile, die halt schnell laufen müssen, in C implementiert sind und damit das Programm im Endeffekt problemlos auf irgendwie sowas wie 900 MHz Pentium 3 läuft.
Kann ich nur unterstützen. Wir haben das in kommerziellen Projekten immer wieder genau den Fall, dass wir aus Java herauf gute, schnelle C-Projektchen dann ausführen wollen, wo es gar keinen Sinn macht, das neu zu schreiben, weil das abgehangen ist. zig Sprachen, die genau das immer wieder schon inhärent haben, dass du JavaScript nicht mehr selber schreibst, sondern generieren lässt und was ja auch alles in diese Richtung im Endeffekt geht, mit anderen Sprachen Sprachen erzeugen. Also breites und well-known und bezahltes Anwendungsgebiet.
Vielleicht noch dazu, ich finde halt auch tatsächlich, es wird viel zu wenig gemacht, weil was man echt häufig sieht, vor allem in so neueren Programmiersprachen, speziell Go, JavaScript, ist halt, dass Leute dann im Zweifelsfall halt einfach alles neu erfinden. Und ich meine, das mag manchmal ganz instruktiv sein, aber die Sache ist halt, wenn du alles neu erfindest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein erster Versuch, den du da wagst, ganz schön scheiße ist im Vergleich zu allem, was es halt schon gibt, ziemlich groß. Und das, was man dann halt sieht, ist, dass es dann irgendwie in einer Sprache zwar irgendwie eine Implementierung von was gibt, die ist aber scheiße. Und man könnte halt auch einfach über einen FFI-Call, wenn man sich denn trauen würde, den Schritt, eine andere Sprache zu machen, schlicht irgendeine andere Sprache benutzen, in der es schon eine Implementierung für das gibt.
Sehr schön. Ich frage nochmal in die Runde. Haben wir noch weitere Fragen? Niemand? Na gut. Dann schließe ich an dieser Stelle den Datengarten Nummer 65. Vielen Dank an Jacek. Einen großen Applaus bitte. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag und bei euch bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.